Willkommen bei den Punktelieferanten, dem Fußball-Podcast für Kickbase-Manager. Eure Hosts Melo und Simon liefern euch Reviews, Analysen, Statistiken, Hintergrundinformationen und mehr. Alles, was der Top-Manager von heute braucht.
Der 11. Spieltag ist rum. Kurz zusammengefasst, Simon. Punkte, Punkte, Punkte. Für alle. Für alle. Ja? Für jeden. Und alles, was nicht bei 3 auf dem Baum ist und sogar Comunio spielt und bei Kickbase Punkte kassiert. Nur für mich nicht. 30 Tore sind gefallen in einem verdammten Spieltag. Ja, bei 9 Spielen, ergo über 3 Tore im Schnitt pro Spiel. Und ich freue mich bei jedem Tor und denke mir, jawohl, jetzt rasiere ich die Creator-Liga. Jawohl, jetzt rasiere ich die Creator-Liga. Was passiert? 12 davon 13. Ganz trocken, sage ich nur. Und du lächelst dir einen ab. Du bist Zweiter geworden mit über 1500 Punkten. Da sortieren wir jetzt gleich alles ein. Neben natürlich unserer ganz geschmeidigen Struktur, dem Go-To, dem Recap und dem Lieferservice. Und übrigens beim Lieferservice haben wir heute nochmal so ein kleines Schmankerl für euch, denn wir haben uns noch ein paar neue Ideen ausgedacht. Dazu aber gleich mehr. Wir gehen rein, lieber Simon.
Recap.
Servus.
Moin, Melo.
Ich hab aufgehört jetzt mit Emotionalität. Genug Emotionalität hatten wir in der letzten Episode, denn Tölles Knöll war ja zu Gast. Und der ist, wenn einer ein Kickbase-impulsiver Freak ist, dann ist das Tölles Knöll. Ja, Fußballprofi und Kickbase, das ist eine sehr explosive Mischung. Wer es noch nicht gehört hat, wirklich, wir können es euch nur empfehlen. Hört rein. Ja. Deswegen, ich bin irgendwie zu entspannt für das, was im Moment abgeht in meinen Ligen, insbesondere in der Creator-Liga.
Ich merke schon, Melo. Ich glaube, du machst da auch gerade einen Prozess durch. Du lässt das nicht mehr so nah an dich ran. Ich glaube, das ist so diese harte Schale, die man sich im Laufe der letzten Jahre als Schalke-Fan vielleicht
als Schalke-Fan,
auch...
Original, das wollte ich gerade sagen. Das ist ja quasi also, die Feuertaufe.
Ja, wollte gerade sagen, ja.
Schlimmer geht's nicht und da kann alles kommen, was will und... Ja.
Ich hatte aber wirklich am Wochenende, als ich in die Creator-Liga reingeschaut habe, auch ein bisschen Mitleid mit dir. Du als amtierender Champion wirst da jetzt irgendwie durchgereicht, kriegst keinen Fuß auf den Boden, alles wird dir vor der Nase weggeschnappt, dir gehen die Mittel aus. Ich glaube, du musst dich jetzt irgendwie in die Winterpause schleppen und retten, dass du da dann nochmal mit dem Soft-Reset, den wir ja dann durchführen, komplett neu angreifen kannst. Ich weiß gar nicht, wir dürfen ja 3 Spieler behalten in unserem Team. Gibt es da überhaupt jemanden, den du behalten möchtest?
Holtmann vielleicht, Wittek und Kimmich.
Ja, gut, stimmt. Kimmich ist so deine Stütze, ne? Aber alleine kann er halt auch nicht fürs ganze Team punkten.
Muss ich mal überlegen, Alter. So ein Openda, ja, vorne drin. Rotze, was der da macht. Wirklich. Du hast es ja auch schon am Montag im Boom im Bast ja schon gesagt. Wenn ich die Chance habe, trade. Aber wer von euch Füchsen will mir jetzt einen Openda abkaufen, Alter? Da kann ich den gleich aus dem Fenster schmeißen. Das ist nix. Ja, es kommt auch nichts. Es ist alles tot. Also ich muss einfach den Reset abwarten und schauen, was dann passiert am Markt. Und naja, wir haben heute auch nochmal so ein bisschen Diskussion ne, in der Creator-Liga geschaffen. Ich fand das gar nicht so schlecht, die Frage, die da gestellt worden ist. Vielleicht kannst du nochmal 2 Worte dazu erzählen, bevor wir dann gleich auf deine Leistung eingehen, die wir ja nicht schmälern wollen. Und dann gleich wieder auf meine Leistung, die wir in der Challenge ja absolviert haben. Interessante Frage, die ja gestellt worden ist in der WhatsApp-Gruppe. Was passiert jetzt eigentlich in der Winterpause, Alter? Wenn so viele Leute mit Hard Reset, mit Soft Reset spielen und alle Spiele abstoßen. Alter, die müssen doch ins Bodenlose fallen. Da muss doch wieder eine Regulierung des Marktes her, oder was glaubst du?
Ja, ich bin super gespannt, was da passieren wird. Also ich glaube, dass die Reset-Ligen ja in dieser Saison auf jeden Fall klar in der Mehrheit sind. Ich glaube, dass die meisten Ligen da draußen mit irgendeine Form des Resets halt auch durchführen in der Winterpause. Mhm. Finde ich persönlich auch, oder favorisiere ich persönlich auch. Also ich finde, das ist immer eine gute Möglichkeit, da nochmal ordentlich Schwung reinzubringen für die Rückrunde. Aber ja, wie der Markt sich verhalten wird jetzt durch die neue Kickbase-Version, die wir ja seit Sommer haben, wo das mit den Marktwerten alles etwas schnelllebiger geworden ist, bin ich selber super gespannt, was da passieren wird. Und ich kann mir tatsächlich gerade auch noch nicht so ein klares Bild irgendwie ausmalen. Aber vom Gefühl her werden schon viele Spieler auch irgendwie in den Marktwerten krass Einbußen krass sinken. Ich glaube, das wird schon auch sichtbar sein und kann ja eigentlich für uns Manager mit Blick aufs Budget ja nur von Vorteil sein, wenn die ganzen Spieler, die wir halt dann zwangsläufig abgeben müssen, auch an Marktwert verlieren. Dann haben wir nämlich die Möglichkeit, mit geringeren Overpays oder mit kleineren Summen diese Spieler auch wieder an Land zu ziehen. Das ist so ein bisschen meine Wunschvorstellung. Ob es schlussendlich so kommen wird, das wird die Winterpause erst zeigen. Ne? Ich weiß nicht, hast du ein Gefühl oder in welche Richtung könnte das gehen?
Ich kann es nicht einschätzen, aber es ist eigentlich, wenn du jetzt mal rational denkst, ja, eigentlich schon vorprogrammiert, ja. Weil dadurch, dass viele Leute die Spieler abstoßen werden, weil sie abstoßen müssen durch so eine Reset-Geschichte, es ist ja klar, dass zwangsläufig die Marktwerte fallen müssen. Ja, inwiefern sie fallen, weil es gibt natürlich auch die Kracher, die behältst du. Es gibt welche, die geben ganze Teams ab. Es gibt welche, die gehen bis auf 3. Es gibt welche, die gehen bis auf 5. Es kommt jetzt immer ganz darauf an. Es wird definitiv eine Bewegung geben, aber wie krass das ausfallen wird, muss man mal schauen. Aber im Grunde genommen wird ja der ganze Müll letztendlich abgeladen, ja. Und ob du da jetzt irgendwie auf eine Fishing-Tour gehst, weiß ich jetzt nicht. Also ich muss mal gucken, was ich mit der Kohle für Openda mache. Der fällt ja gerade auch wieder wie wild.
Ach, Melo, so ein paar frische Krabben, die nimmst du doch gerne im Netz mit.
Naja, okay. Das mal zu dem Thema. Lass uns mal auf deine Leistung eingehen. Du bist in der Liga Zweiter geworden. Bevor wir gleich nochmal auf die Challenges eingehen, da darf ich nämlich wieder prahlen. Wie ist es dir ergangen?
Ja, ich hatte wirklich in der Creator Liga einen sehr erfolgreichen Spieltag. Bin Zweiter geworden hinter Kickbase Helfer. Ich habe 1553 Punkte gemacht.
Und, stark.
Bin damit natürlich mehr als zufrieden. Ich kann noch mal so ein paar Spieler durchgehen. Ich bin natürlich durch den Number Two Pick ja sogar, Harry Kane Besitzer. Der hat natürlich ordentlich gepunktet mit seinem Hattrick. Dann hat endlich mal wieder Waldemar Anton nach ein paar Spielen, die er verletzungsbedingt verpasst hat, stand er wieder in der Startelf, 4-0, seine Dortmunder gegen Freiburg gewonnen, 207 Punkte gemacht. Das war der Hammer. Und mein Theat ist rechtzeitig fit geworden gegen Werder Bremen und stand dann auch in der Startelf zu 0 Sieg, 179 Punkte. Und jetzt kommt's, Melo. Und ich glaube, das hat einige in der Liga auch zu Weißglut getrieben, denn ich habe vor dem Spieltag ja als Lückenfüller Mistergio für Marktwert eingepackt, damit ich 11 Spieler aufstellen kann und dachte mir, komm, dann nimmst du da einfach irgend so einen Stuttgarter mit, der kriegt vielleicht hinten raus noch so seine 10 Minuten nach Einwechslung, macht mir seine 20 Punkte. Ey, und dann steht er in der Startelf. Und wenn das nicht allein schon reichen würde, macht er auch noch eine Vorlage und holt mir da 167 Punkte. Ich habe gedacht, was ist, in welchem Traum bin ich denn hier gelandet? Und jetzt steigt er richtig schön im Marktwert und gibt mir natürlich auch die Perspektive für die verbleibende Hinrunde, dass der noch weitere Minuten und Startelf-Einsätze bekommt. Und da habe ich einen absoluten Glücksgriff mit gelandet. Und der hat mich natürlich auch irgendwie auf Platz 2 gecarried.
Simon macht den Melo der letzten Saison für euch alle nochmal. Solche Picks, die Simon getätigt hat, habe ich in der letzten Saison zuhauf zigmal. Ich glaube, fast jeden zweiten Spieltag habe ich mir solche Banger da ins Team geholt. Da ist aber auch alles gelaufen, ne? Was einfach auch laufen kann. Ja, da hast du auch mal so eine Saison wie jetzt dabei, wo du dich voll und ganz auf die Challenges konzentrierst und Simon rasierst. Ja, in der Season Challenge war ich zwischenzeitlich bis, ich glaube, Sonntagmittag auf Platz 30 oder so. Da habe ich auch richtig, richtig reingeknallt am Samstag mit dem Team. Bin dann irgendwie durchgereicht worden, nachdem dann die letzten Spiele Sonntag durchgegangen sind. Irgendwie, was weiß ich, trotzdem immer noch irgendwie unter den Top 300, glaube ich, oder so. Ne? Gesamt jetzt, ne, in der Season. Also das ist, glaube ich, gar nicht so schlecht bei so vielen Teilnehmern, die dabei sind. Ja, und unsere eigene Matchday-Challenge, ja, die ist auch für viele, die ich kenne, sehr erfolgreich gelaufen. Denn bis Sonntagabend, eigentlich sogar bis gestern, also Montag, wir zeichnen heute Dienstag auf, war nämlich mein Bro Alien Robben auf Platz 1 unserer eigenen Punktelieferanten-Matchday-Challenge. Dann gab es nochmal eine Korrektur für irgendeinen Mainzer. Und da ist er irgendwie mit 10 Punkten Rückstand jetzt auf Platz 2 hinter Dennis abgerutscht. Viel Grüße an Alien an dieser Stelle. Mann der ersten Stunde, spielt mit mir in der privaten Liga mit und war auch mal in der zweiten Episode des Punktelieferanten-Podcasts als Gast dabei. Denn Alien Robben ist auch ein leidenschaftlicher KPL-Zocker. Es gibt ja diese, inoffizielle, offizielle Kickbase-Bundesliga. Und da ist er auch schon seit Beginn an in der ersten Liga dabei und wirklich fast jede Saison immer mindestens Platz 2, wenn nicht sogar der Erste. Also von daher viele Grüße an ihn in diese Richtung. Und ich habe auch vor dir gefinisht, ne? Also auch da mit 100 Punkten Vorsprung, ganz knapp zwar, aber trotzdem auch da jetzt schon von 11 Spieltagen locker über die Hälfte, die schon an mich geht. Ne? Also du merkst dich, du konzentrierst dich auf die Saison und ich krieg dann die Reste in der Challenge ab. Aber auch diese Saison ist dann halt so, abhaken und dann geht's halt nächste Saison wieder weiter. Ich bin jetzt schon wieder in der nächsten Saison.
Das stimmt, ja.
Ich rede mir ja alles Schöne.
In der in unserer Punktelieferanten-Championship,
da läuft für dich dieses Jahr auf jeden Fall. Ich nehme dich so auseinander, ich schwör's dir ehrlich.
Auf jeden Fall deutlich besser als in der Vorsaison, ne? Da habe ich ja fast jeden Spieltag für mich entscheiden können. Aber dafür lief es da in der Creator-Liga für dich, ne? Also du kannst irgendwie nur eins. Aber, ey, Platz 48 von über 700 Mitspielern. Platz 48, sehr, sehr stark. Nur Timo. Kickbase King hat dich noch geschlagen. Der ist nämlich auf Platz 26 ins Ziel gelaufen mit 2200 Punkten. Mhm. Ja, sehr, sehr stark. Aber Melo, wir gehen mal kurz in das Gesamtranking rein. Denn wir spielen ja die Championship. Mhm. Und da werden ja die 5 stärksten Spieltage zusammengezählt. Ich habe 8413 Gesamtpunkte aktuell. Mhm. Wie viel hast du? Bin damit auf Rang 22.
Ja, das ist doch gar nicht so schlecht. Ich habe 8.151 und bin auf Platz 53. Viele Grüße gehen da raus an Shaka, der schon wirklich, ich glaube, Startziel, ja, schon seit Beginn an auf Platz 1 steht mit 9.348. Nicolente auf Platz 2 mit 9.272 und Jeremy Ping Pong, der auch schon sehr, sehr oft Spieltagssieger geworden ist, 9.199 auf Platz 2. Also da scheint sich so langsam ein Top 3, Top 5 Ranking zu etablieren. Dann geht's schon mit
dran. Was aber ja eigentlich nichts zu heißen hat. Nö. Denn man muss einfach nur 5 bessere Spieltage in Summe hinlegen.
Ja, genau.
Aber guck mal, du merkst, Melo, du holst mehr Spieltagssiege gegen mich in unserer Challenge. Aber wenn ich dann mal gewinne oder vor dir finische, dann habe ich auch richtig fette Punktebomben, ne? Was sich das dann stimmt. In dem Gesamtranking halt auch zeigt. Ne?
Das macht es halt auch so spannend. Ne? Ja. Und nochmal für alle, die noch nicht mitspielen, rein da in unsere Challenge, Leute, die das noch nicht mitbekommen haben. Wir haben unsere eigene Kickbase Matchday Challenge. Eigentlich ist es eine Season Challenge, weil die besten 5 Spieltage aller 32 Spieltage, die werden gezählt. Also ihr könnt auch an den letzten 5 Spieltagen teilnehmen. Ja, im Idealfall aber jetzt schon, weil ihr könnt zu jedem Spieltagssieg natürlich ja auch nochmal ein 3-Monats-Member-Abo gewinnen und unser Podcast-Outro sprechen. Also von daher herzlich eingeladen. Steht alles hier in den Shownotes drin, da ist der Link drin und wir posten ihn dann auch immer sehr oft auf unseren sozialen Kanälen. Gerne rein.
Und Melo, worauf wir auf jeden Fall auch noch eingehen müssen, denn da hast du auch gewonnen. Wir haben ja jetzt seit dem 10. Spieltag unser persönliches Go-To-Guy-Duell, wo wir am Ende des Podcasts jeweils einen Spieler empfehlen oder raushauen, der für uns der absolute Go-To-Guy ist, mit einer kleinen Punkte-Prediction. Und dieses Spielerduell geben wir dann zur Abstimmung frei über unsere Instagram-Kanäle. Und ich kann sagen, mit einer knappen Mehrheit wurde dein Spieler für den 11. Spieltag über meinem Spieler gewotet. Und so ist es schlussendlich auch gekommen. Du hattest Franck Honorat als dein Go-To-Guy herausgestellt und ich hatte Johnny Burkhardt und Honorat hat, glaube ich, 11 Punkte mehr gemacht als Burkhardt. Also ein gutes Pferd, springt nur so hoch, wie es muss. Aber der Sieg geht an dich und somit sind wir nach 2 Spieltagen dieser Duelle bei einem 1:1.
Denn am 10. Interessiert Spieltag mich alles nicht. Interessiert mich nicht. In der Creator-Liga bin ich hinter dir und das nervt mich maßlos.
Maßlos. Ja, dann hau rein. Oder
da könnte ich im Lotto
gewinnen.
Schau
dir auch mal mein Team an. Schau dir mal mein Team an, vielleicht kannst du mir ein gutes Angebot machen für den einen oder anderen Spieler.
Kein Problem. Können wir im Tausch anbieten, Holtmann. Oder habe ich den mittlerweile schon verkauft? Ich weiß gar nicht.
Aber weißt du, weißt du, worüber wir ernsthaft nachdenken können? Ich weiß nicht, ob es uns beiden weiterhilft. Denn
diese scheiß App zu löschen? Gerne, ehrlich.
Nee, ich mach dir jetzt hier mal ein Angebot, dass wir einfach unsere beiden Sorgenkinder in der Creator-Liga einfach tauschen. Du kriegst mein Sorgenkind, ich krieg dein Sorgenkind in Spielernamen Gnabry gegen Openda.
Ja, klar. Mhm. Natürlich. Du hast mir jetzt schon Pop wieder für 2 Millionen über Marktwert angedreht. Den habe ich jetzt sofort wieder verkauft, in der Hoffnung, dass er jetzt am letzten Spieltag rasiert. Und es war gar nichts. Irgendwie minus 14 Punkte oder so. Ne? Und habe ihn jetzt mit 2 Millionen Verlust wieder verkauft. Ich bin das größte Kickbase-Opfer diese Saison. Das allergrößte, ehrlich. Aber da siehst du mal, von himmelhoch jauchzend, ja, zu Tode betrübt, dann geht's wieder hoch, dann geht's wieder runter. Das Wichtige ist, das haben wir auch in der letzten Episode mit Hölles Knöll gemerkt, Alter, Mentalität, ja, diese Psyche, die da mitspielt, das musst du irgendwie wegstecken können. Und das lerne ich. Ich mache mittlerweile Kickbase-Meditation. Meditation, ja, ich meditiere. Jeden Morgen Atemübungen, wenn ich diese Scheiß-App aufmache und gucke, wie es mir da ergangen ist, ja, keine Spiele bekommen, ich schmeiß das Ding in die Ecke und dann Simon. Genauso.
Ich komme. Ja, sehr schlau. Sehr schlau.
Ja, anders geht's nicht.
Ja, aber also, ne, du kennst mich. Die Angebote, die ich hier raushaue, die meine ich auch ernst. Also du kannst dir wirklich überlegen, ob du Gnabry gegen Openda tauschen möchtest.
Mit deinem Gnabry gegen Openda, ehrlich. Ja, lach das sich selbst ins Fäustchen. Du Ratte, ehrlich. So, jetzt, ich wollte nicht emotional werden heute, aber jetzt hast du mich soweit. Lass uns mal schnell ins Sachliche wieder rübergehen, bevor hier gleich mein Mikrofon explodiert. So, 30 Tore, 9 Spiele. Habe ich ja gerade schon in der Einleitung gesagt. Da ist eine Menge passiert, ne? Burkhardt unter Honorar. Mainz hat richtig rasiert gegen Kiel und da mache ich mir jetzt echt ganz große Sorgen. Ey. Die Kieler, alter Verwalter, ne? Was haben wir noch? Leverkusen macht Leverkusen-Dinge. Ich habe es in der letzten Episode am Mittwoch ja announced. Downfall Leverkusen. Und ich hatte schon meinen WhatsApp-Text fertig in deine Richtung und wollte schon schreiben nach diesem 0-2 der Heidenheimer aus Leverkusener Sicht. Und hab dir schon gesagt, haha, hör auf den Melo. Ja, und was passiert dann? Schick kommt um die Ecke und nimmt alle auseinander. Wer ist Boniface? Frage ich dich.
Ja, da ist echt einiges passiert. Erstmal zu Kiel habe ich jetzt so nicht unbedingt kommen sehen. Ich dachte, in einem Heimspiel, da werden sie auf jeden Fall ein bisschen länger oder ein bisschen besser auch die Stirn bieten können. Ich meine, Mainz war ja jetzt auch nicht die Übermannschaft in der Saison bislang.
Darum geht's, genau.
Das ist, war dann schon sehr eindeutig, hat mich auch ein bisschen stutzig gemacht. Und aber auf der anderen Seite muss man natürlich sagen, wenn man sich den Kader anguckt von Kiel und sich auch den Werdegang anschaut, da wo sie herkommen, dann sind sie halt einfach klarer Underdog in dieser Fußball-Bundesliga. Und wenn dann Mainz 05 um die Ecke kommt und ein Burkhardt, ein Amiri und wie sie alle heißen, einfach gut performen und einen super Spieltag erwischen, dann hast du als Kiel faktisch keine Chance. Und genau so ist es halt gekommen. Für sie geht's ums nackte Überleben. Also die müssen halt irgendwie gucken, dass sie ihre Punkte rankriegen. Gegen Mainz war es jetzt nichts, da war nichts zu holen. Aber es gibt ja jetzt noch ein paar Spiele bis zur Winterpause. Jetzt am kommenden Spieltag hat man ja das direkte Duell gegen den anderen Aufsteiger aus Hamburg, gegen St. Pauli. Da müssen natürlich Punkte her. Also da braucht man nicht drum herum reden. Das sind so 6-Punkte-Spiele.
Keine Chance.
Für beide Seiten natürlich.
In Hamburg, ne? Keine Chance.
In Hamburg, ja. Also mal gucken, was da passiert. Aber ja, ich glaube, es überrascht uns trotzdem nicht, dass Kiel da ganz unten mit drin hängt. Das werden sie bis zum Ende der Saison. Und ja, mit etwas Glück schaffen sie vielleicht die Relegation oder ganz knapp drin zu bleiben. Aber dafür benötigt es auf jeden Fall noch Punkte. Mhm. Ja, zu Patrick Schick. Das habe ich auch gestern im Boom und Bust Podcast gesagt. Der tat mir halt einfach super leid, weil er hat halt im vergangenen Sommer oder vorletzten Sommer da mit Boniface einen bulligen, kantigen, schnellen, dribbelstarken, abschussstarken Stürmer vor die Nase gesetzt bekommen. War selber auch nie so in der Position, richtig Druck auszuüben, aufgrund von eigenen Verletzungen auch. Und dann hat sich Boniface da einfach richtig gut eingespielt, speziell ja auch vergangene Saison mit der Meisterschaft und so, dann im Zusammenspiel mit Würz und Co. hat das einfach richtig gut funktioniert und er hat sich dann da in der Startelf etabliert und Schick kam halt einfach nicht mehr an ihm vorbei. Aber er zeigt halt immer wieder, und das hat er auch vergangene Saison gezeigt, als Boniface etwas länger ausgefallen ist, dass er halt mehr als nur ein Joker ist, sondern dass er einfach ein überdurchschnittlich guter Bundesliga-Stürmer ist, der wahrscheinlich in nahezu jeder anderen Bundesliga-Mannschaft absoluter Stammstürmer sein würde. Und deswegen freut es mich für den Jungen, dass er jetzt endlich wieder zeigen kann, was er drauf hat. Und erstes Spiel, direkt eine Hattrick, nachdem sich Boniface verletzt hat. Ich glaube, das spricht für sich. Und Glückwunsch an alle, die Schickbesitzer sind. Ich glaube, die werden noch eine ganze Menge Spaß mit ihm haben bis zur Winterpause.
Halte ich gegen, muss ich ganz klar sagen. Echt? Wir haben diese ähnliche Situation genau vor einem Jahr ja schon gehabt, so kurz vor der Winterpause letztes Jahr, wo er auch schon richtig gut 3-4 Spiele am Ende der Hinrunde, ne, richtig gut rasiert hat. Und danach war bis jetzt nichts mehr zu sehen. Egal, ob er gespielt hat oder nicht. Also klar, wenn er nicht gespielt hat, logischerweise nichts zu sehen. Aber die Spiele, die er dann gespielt hat, auch während der Abwesenheit von Boniface, was war das damals hier, Afrika Cup oder was es da war?
Genau, der war beim Afrika Cup und kam verletzt vom Afrika Cup zurück.
Exakt, ja. Genau. Da haben wir auch nichts mehr gesehen von ihm. Und da habe ich es damals schon gesagt, Leute, das ist immer noch Schick. Ja, also ich kann den Hype-Train noch gar nicht so verstehen. Jetzt hat er mal wieder einen Hattrick gemacht. Ja, lass den erstmal 2-3 Spiele genauso wieder performen, dann verstehe ich die ganze Aufregung. Aber ich würde da keine
Zweifel. Aber das ist der springende Punkt, Melo. Die Wahrscheinlichkeit, dass er halt jetzt noch 2-3 Spiele so performt, ist relativ hoch in meinen Augen, weil die Matchups es einfach hergeben. Du spielst jetzt gegen Union Berlin am kommenden Wochenende, danach gegen St. Pauli.
Da ja.
Danach gegen Augsburg und auch am letzten Spieltag zu Hause gegen Freiburg. Mhm. Das sind auf dem Papier alles Matchups, wo Schick auf jeden Fall seine Aktien haben wird.
Hot Take. Der macht in den nächsten 3 Spielen nicht mehr als 6 Tore. Nee, 4 Spiele sind es, ne?
Genau, 4 Spiele jetzt noch bis zur Winterpause.
Noch besser. Der macht in seinen nächsten 4 Spielen nicht mehr als 6 Tore.
Okay, aber wenn er 6 macht, ist das auch nice to have, oder? Ist das,
alle fantasieren doch rum, dass er jetzt schon irgendwie jedes Mal einen Dreierpack machen soll, so wie der gehypt wird und so wie der overpaid wird gerade.
Ja, aber wir sind ja auch in vielen Ligen mittlerweile an einem Punkt, wo viel Geld oder wo die Manager viel Geld haben und Geld kaum noch eine Rolle spielt und dann werden halt auch mal Overpays gezahlt, weil man es einfach kann, ne, um sich halt irgendeinen heißen Spieler an Land zu ziehen, der jetzt gut performt hat. Bei uns heute in der Main-Liga zum Beispiel ist Goretzka ausgelaufen. Ich glaube, der kostet 11 Millionen und der ist für 25 weggegangen, weil der Boniface-Besitzer halt Boniface verkauft hat, hatte zig Millionen auf dem Konto und hat gesagt, ich will Goretzka unbedingt haben bis zur Winterpause. Ja, ich zahle 25 Millionen. Ne?
Genau.
Ja. Genau. Und ich denke mal, dass häufig auch die Situation bei Schick jetzt so gegeben ist. Ne?
Dann überlege ich gerade nochmal, das war sehr optimistisch mit den 6 Toren. Ich sage 4, nicht mehr als 4.
Ja, 4 finde ich dann ist schon okay, weil 4 jetzt in den kommenden 4 Matchups, ja, würde man wahrscheinlich als Schickbesitzer auch nehmen. Man stelle sich vor, der macht jetzt einfach 4-mal in Folge einen Treffer, dann sind das 4 grüne Balken. Ich glaube, mehr braucht man auch nicht. Aber ja, wenn es weniger als 4 ist, dann wäre ich auch schon enttäuscht.
Er macht in den nächsten Spielen nicht mehr als, nein, alles gut. Also 4, sage ich, ist die oberste Grenze. Wenn überhaupt. Ja. So, weiter. Ja, weiter haben auch die Dortmunder gemacht, ne? Also ich glaube, Freiburg ist da immer ein gern gesehener Gast, ne? Das hat Grifo, glaube ich, in einem Interview danach auch erwähnt, ne? Er sagt auch, also das ist hier nicht unser Lieblingsstadion oder so, irgendwie so in dem Kontext, ne?
Aber schau dir mal die Heimstatistik von Dortmund an. Das ist so verrückt. Denen, ne? Die haben einfach jedes Heimspiel in dieser Saison gewonnen und auswärts sind die irgendwie richtig schlecht.
Weißt du, was mich in der Season Challenge gebrochen hat? Groß, dass der nicht gespielt hat, ne? Und ich höre und ich lese ja auch schon die ganzen Nachrichten und so weiter und so fort. Was ist mit Groß und ist Groß der nächste Stöger? Ne? Solche Geschichten kommen da jetzt bei rum. Was ist mit dem? Das hat mich echt wirklich richtig genervt, weil ansonsten wäre ich ja noch höher abgeschlossen im Ranking in der Season Challenge, ne?
Ja, ich glaube, der hat viel gespielt, war ja auch mit der deutschen Nationalmannschaft jetzt auf Länderspielreise, dann kam er ja vor der Länderspielpause auch in 2-3 Spielen als Rechtsverteidiger zum Einsatz. Ich glaube, der war jetzt einfach ausgelaugt, vielleicht war Sabitzer da einfach ein bisschen frischer und hat deshalb den Vorzug erhalten. Aber ja, muss man auf jeden Fall mal im Auge behalten. Groß ist in den vergangenen Wochen auf jeden Fall nicht mehr das gewesen, was wir von ihm uns erhofft haben.
Ja. Ansonsten, glaube ich, etwas zu hoch ausgefallen, meiner Meinung nach, ne, das Ergebnis.
Boah, dazu kann ich tatsächlich gar nicht so viel sagen, weil ich nur das Ergebnis gesehen habe, ein bisschen was dazu gelesen habe, aber nichts gesehen habe.
Gibt's ja gar nicht. Und du bist hier im Punktelieferanten-Podcast, Junge. Naja.
Ja, ich bin aber ehrlich mit euch.
Und dann waren wir auch ganz ehrlich in der letzten Episode und haben ganz offen gesagt, dass ein Trainereffekt hundertprozentig eintreten wird bei den Hoffenheimern. Wir haben lange über die Hoffenheimer diskutiert letzte Woche und siehe da, ich glaube, war das die erste oder die zweite Niederlage für die Leipziger? Die zweite, glaube ich. Ne?
Zweite, ja.
Ja. Und was für eine, ne? Es ging ja hin und her und hin und her und ja, wieder hin und wieder her. Und auf einmal machten Prasspunkte, Alter. Und auf einmal machten Stachpunkte. Und Mats von Create Football hat mir dann noch irgendeine Nachricht geschickt, ja, irgendwie im Laufe des Wochenendes und schickt mir da so einen Link, ja, und sagt, hört auf meine Worte, mark my words, ja, und das geben wir jetzt hier natürlich auch gerne zum Besten. Ihr kennt alle unseren Mats, ja, den Experten, der bei uns ab und zu Gast ist in den Vorbereitungsepisoden und dann immer schön datenbasiert ja seine Einschätzung abgibt. Stach und Prass werden deutlich besser punkten, als sie es bisher gemacht haben. Nehmen wir so ja, mit, ne? Haben sie schon ein bisschen ja, was gezeigt, ja, ne? Was auf einmal passieren kann, oder? Und Lobzeck, genau, Alter, was war mit dem denn?
Voll ganz mit. Ja, das bringen halt diese Trainerwechsel mit sich, ne? Da werden die Karten neu gemischt. Spieler, die vorher keine Rolle gespielt haben, die irgendwie vielleicht auch in Ungnade gefallen sind unter einem neuen Trainer, die auf Positionen eingesetzt wurden, wo sie sich offensichtlich nicht wohlfühlen, die blühen halt dann unter einem neuen Trainer auf, der bringt neue Ideen mit, der stellt das System um, der nimmt, pickt sich zwei, drei Spieler raus und stellt die dann wirklich nach ihren Stärken auf den richtigen Positionen auf. Und ja, dann zeigen sie es halt auch dann direkt, ne? Wenn alles zusammenpasst, wenn jedes Zahnrad irgendwie ineinander greift, dann ist Hoffenheim ja natürlich eine Mannschaft und auch die Einzelspieler sind Spieler, die gute Kickbase-Punkte bringen können, die Kickbase-relevant sind. Und das waren sie halt unter Matarazzo in dieser Saison nur bedingt. Und ja, die Hoffnung ist auf jeden Fall jetzt da, dass sie nach dem Erfolgserlebnis jetzt gegen Leipzig, auch so wie es zustande gekommen ist, ne, dass du halt 10 Minuten vor Schluss 3-2 hinten liegst und am Ende das Spiel noch 4-3 gewinnst. So wie es zustande kam, kannst du auf jeden Fall eine ganze Menge aus diesem Sieg mitnehmen und das sollte auf jeden Fall beflügeln für die kommenden Matchups auch. Und ich glaube, dass Hoffenheim ein Team ist, was man jetzt wieder mit der Kickbase-Brille durchaus ernst nehmen kann.
Ja. Prass und Stach bei Kickbase waren es vergeben. Ich habe es mir direkt bei Sorare in der Kategorie Rare direkt gekauft, weil ich glaube, ich noch ein ganz gutes Team mir dann zusammenstellen wollte für die Bundesliga-Matchups. Ich setze da sehr viel jetzt in dieses neue Hoffnungsheim, nenne ich sie mal. Das stimmt mich sehr positiv, was ich da gesehen habe am Wochenende. Jetzt müssen wir mal schauen, am Wochenende, ne, da werden wir natürlich so jetzt in Mainz wahrscheinlich eine ähnliche Performance sehen, aber ich glaube, so gut haben sie nicht immer in Mainz herausgesehen und auswärts müssen sie jetzt auch erstmal zeigen, ja, ob sie das, was sie zu Hause jetzt gemacht haben, gegen die Leipziger dann auch auswärts zeigen können. Ich erwarte da jetzt kein Feuerwerk, aber es wird auf jeden Fall ein ähnlich interessantes Spiel wie jetzt gegen die Leipziger.
Ja, würde ich mich auch anschließen. Also ich glaube einfach, dass man wieder mit einem guten Gefühl auch Hoffenheimer aufstellen kann,
ja,
weil sie, glaube ich, generell gegen jeden Gegner unter dem neuen Trainer jetzt einfach mehr Punkte versprechen als noch zu Matarazzos Zeiten.
Werbung! Hey Kickbase-Fans, hier ist Melo. Kennt ihr das Gefühl von Muskelkater nach einem intensiven Training oder nach einem Spiel? Stellt euch vor, ihr könntet euch viel schneller erholen. Mit der FitGun wird das Realität. Die FitGun bekämpft Muskelkater effektiv, beschleunigt die Regeneration und ist super einfach zu bedienen. Egal ob für eure Beine, Rücken oder Schultern, sie passt sich perfekt jeder Muskelgruppe an. Sichert euch jetzt 50% Rabatt mit dem Code PELI50, P-E-L-I 5-0. Geht dafür auf fitgun.com und dominiert nicht nur hier bei Kickbase eure Liga, sondern auch euren Sport und seid immer topfit. Werbung Ende. Okay, lass uns mal nach vorne blicken. Wir haben es jetzt gerade schon mit Hoffenheim gemacht. Wir wechseln die Kategorie und gehen zu den Go-To-Teams.
Go-To.
Und da wieder unser Top-3-Ranking, Junge. Und diesmal, Überraschung, Überraschung, keiner Bayern dabei. Aber die besprechen wir gleich auch nochmal ganz kurz außerhalb der Klammer. Ja, ist ja auch schon ein schönes, traditionelles, geiles Spiel, ja, gegen Dortmund. In Dortmund vor allen Dingen auch, ne? Es wird mega geil. Aber lass uns mal mit Platz 3 anfangen. Und da haben wir grundsätzlich übrigens in den Top 3 nur Auswärtsmannschaften. Ich glaube, das haben wir noch nie. noch nie gehabt. Ich habe gerade noch mal in meinen Archiven hier geguckt, hier auf meinem Notizblock hier. Ich glaube, ausschließlich Auswärtsmannschaften selten bis gar nicht. Ja? Bin ich mal gespannt, wie wir uns hier aus dem Fenster lehnen. Aber es ist einfach auch grundsätzlich ein ganz räudiger 12. Spieltag, oder? So geil wie der letzte Spieltag war mit den Mismatches, ist es dieses Mal so, so, so schwer zu predikten, was da passieren kann. Ne? Von daher, wir haben es besser draus gemacht und auf Platz 3 haben wir die Frankfurter in Heidenheim uns ausgesucht.
Ich wollte es gerade sagen, irgendwie ist dieser kommende 12. Spieltag unfassbar schwer greifbar, ne? Weil Alter, in vielen Matches, ja, fällt es einem unfassbar schwer, da irgendeinen klaren Favoriten auszumachen. Es fällt einem aber auch irgendwie grundsätzlich schwer, einzelne Spiele auch besonders herauszupicken, mit denen man gehen sollte oder so. Das ist echt viele Wundertüten dabei. Und so sehr wir verwöhnt wurden am vergangenen Spieltag, umso mehr können wir wahrscheinlich jetzt am kommenden Spieltag gebrochen werden. Ja. Aber Frankfurt auf Platz 3 ist, glaube ich, dann schon, ergibt sich dann schon auch aus diesen neuen Matchups, wenn man sich das in Ruhe mal anschaut. In Heidenheim, beides Teams, die ja am Donnerstag auch international im Einsatz sein werden. Heidenheim in der Conference League und Frankfurt in der Europa League. Das heißt, da wird sicherlich rotiert werden müssen. Und ich glaube einfach, dass Frankfurt mit dem Kader, den sie haben, mehr und bessere Möglichkeiten hat zu rotieren und nicht einen krassen Qualitätsverlust zu haben, was dann für mich auch klar dafür spricht, dass sie in Heidenheim der Favorit sein werden.
Hundertprozentig. Und ich glaube auch nicht, dass sie da mit der vollen Kapelle nach Mithyland fahren. Wie heißt das? Mithyland oder so? Also du siehst es ja auch schon anhand der Darstellung, ob eine Alternative im Team bei Liga Insider gesetzt ist oder nicht. Das sieht schon sehr stabil aus. Ich glaube, bis auf Knauf oder so, der mit einer Alternative da drin steht, ist, glaube ich, alles gesetzt. Ja, und das siehst du auch schon, dass dann eher jetzt bei so einem schweren Auswärtsspiel, einfach weil es unfassbar viel Ressourcen frisst, ja, bis dahin zu rattern und da irgendein Spiel zu absolvieren, abends um 21 Uhr oder um 20.30 Uhr und dann wieder zurück, um am Sonntag, spielen die Sonntag? Ja, ne? Dann am Sonntag zu spielen.
Ja.
Ja, also würde sich, glaube ich, der ein oder andere wünschen, lieber in Frankfurt zu bleiben.
Ich glaube, dass Frankfurt in der Europa League auch gut dasteht. Die haben da echt schon ganz gut gepunktet. Das heißt, ich rechne halt wirklich damit, dass sie dann in der Europa League so ein bisschen die Rotationsmaschine anwerfen, genau, dann am Wochenende wieder die bestmögliche 1A-Elf aufbieten zu können. Und klar, wir müssen natürlich den Donnerstagabend abwarten, dann sehen wir die Aufstellung gegen Mithyland, können dann da unsere Rückschlüsse aufs Wochenende ziehen. Aber aktuell, jetzt am Dienstagabend, wenn wir die Episode aufnehmen, sagt mir mein Gefühl, dass am Wochenende schon auch die Top 11 auf dem Platz stehen wird.
Da musst du dir das mal reinziehen. Frankfurt jetzt auf Platz 2, ne, in der Tabelle mit 6 Punkten hinter den Bayern und mit einem Vorsprung von 2 Punkten auf Leipzig. Die haben 27 Tore geschossen, oder? Ja, ne? Warte, jetzt ist mir hier die Tabelle abgeschmiert.
Ich habe sie gerade nicht vorliegen, Melo, tut mir leid.
7 Siege, 2 Unentschieden, 2 Niederlagen auf Platz 2, 23 Punkte. Hättest du auch nur ansatzweise vor der Saison ein Pfifferling darauf gegeben, dass die in dieser Position stehen? Und nochmal, wir haben es vor 3 Episoden, glaube ich, schon mal erwähnt. Es macht auch nicht den Anschein, dass sie da oben jetzt wegzudenken sind. Ne? Die haben alle dicken Fische schon hinter sich. Ne? Alle.
Ja, also Frankfurt ist eine sehr gefährliche, gefestigte Mannschaft. Boah. Das haben sie jetzt im ersten Drittel dieser Saison eindrucksvoll bewiesen, dass sie auch mit Rückschlägen, die zwar sehr selten waren, aber auch die gab es mal, dass sie mit denen gut umgehen können, dass sie auch diese Dreifachbelastung aus DFB-Pokal, Europa League, Bundesliga gut managen können. Ich meine, das zeigt auch das Kickbase-Ranking, ne, der Gesamtpunkte der Teams. Da sind sie auch auf Platz 3 hinter Bayern und Leverkusen, haben sie die drittmeisten Punkte in Kickbase gesammelt. Also auch das spricht für sich, dass man da Leipzig und Dortmund hinter sich lassen konnte, auch den VfB Stuttgart. Das heißt, die punkten in Kickbase auch richtig gut. Du hast halt da vorne dieses kongeniale Sturmduo, bestehend aus Ekitike und Mamouche, die einfach komplett rasieren. Damit war auch nicht unbedingt zu rechnen. Es überrascht mich schon sehr, weil in der vergangenen Saison hat man ja häufig so diese fehlende Spielidee und diesen unattraktiven Fußball von Topmüller kritisiert. Und ich glaube, die meisten sind nicht davon ausgegangen, dass das in einer Sommervorbereitung so signifikant verbessert wird. Ne? Und so ist es gekommen. So hat es Topmüller geschafft, da wirklich nicht nur attraktiven Fußball spielen zu lassen, sondern auch effektiven Fußball. Und ja, von daher Frankfurt ein absolutes Top-Team. Und ich glaube, wir sind uns da einig, Melo. Die werden bis zum Ende der Saison da auch um die Champions-League-Plätze mitspielen, ganz klar.
Wer wird für das Spiel dein persönlicher MVP?
Boah, ich glaube, das ist wieder ein Mammutspieltag. Nachdem er jetzt gegen Bremen sich eine kleine Auszeit genommen hat, wird er gegen Heidenheim wieder abgehen.
Wenn wir nochmal auf die Heidenheimer gehen, sicherlich die Innenverteidiger, ne, die da gegebenenfalls ein paar Kopfbälle nutzen können, um da was zu machen. Auf die Offensive würde ich jetzt nichts geben. Da passiert eher auch zu viel und naja.
Also ich bin da ehrlich, ich würde bei Heidenheim wirklich nur den Torhüter aufstellen und die beiden Innenverteidiger.
Das war's.
Maika und genau. Gimba und
genau.
Müller im Tor. Die drei und alle anderen Heidenheimer würde ich draußen lassen.
Ja. Okay, was meinst du? Dein Ergebnis?
3-1 Frankfurt.
3-1 Frankfurt, guter Tipp. Ich sag zu 0. Die Heidenheimer werden, weil sie zwar zu Hause spielen, schon einen kleinen Vorteil haben, aber die werden kein Tor schießen gegen die starke Abwehr. Definitiv nicht. Theat, dein Theat, hast du ihn jetzt gerade benannt, das hat mir auch schon wieder einen Stich ins Herz gegeben. Der gehörte ja mal mir. War ich auch sehr stolz drauf. Ich habe ein bisschen das Gefühl, dass die Außen, Collins und Brown, ziemlich gut rasieren werden, weil die Jungs da schon einen ganz guten Job machen. Das war konstant schon seit ein paar Spieltagen. Ne? Übrigens, der Törles Knöll hat die beiden ja auch schon in seinem eigenen Kickbase-Team auch schon sehr hoch gelobt, ja, und hält sehr, sehr viel von den beiden. Ich übrigens auch. Von daher, die beiden würde ich jetzt auch nochmal in den Vordergrund rücken. Und vielleicht sogar noch ein Götze, der wirklich ein sehr, sehr gutes Spiel gemacht hat jetzt am Wochenende. Und vielleicht da nochmal so ein bisschen in die Richtung, was er bringen könnte. Aber dazu vielleicht gleich später nochmal mehr, wer weiß. So, und ich sage 2-0 für die Frankfurter.
Ja, sind wir uns, was die Differenz und Tendenz angeht, sind wir uns da ja auch einig.
Genau. Gehen wir zu Platz 2. In Bremen. Herzlichen Glückwunsch, Werder Bremen, zu einer hoffentlich nicht so deutlichen Niederlage gegen die Stuttgarter. Denn die wollen wir jetzt mal in den Vordergrund rücken. Alter, was war denn mit Führich los? Das war wieder der Führich, ne?
Ja, Führich erinnert jetzt seit 2 Spieltagen auf jeden Fall an den Führich der vergangenen Hinrunde. Profitiert natürlich da auch von den Ausfällen in der Offensive der Stuttgarter. 301 Punkte, der hat wieder Bock zu zocken, der ist richtig gut drauf und macht einfach Spaß. Ich wäre gerne Führich-Besitzer, aber bin es leider nicht.
Ja. Ich habe mir jetzt irgendwo Woltemade geholt. Wo habe ich den denn geholt? In der Creator-Liga? Hoffentlich nicht.
Nee, ich glaube nicht.
Oh, zum Glück. Ich gucke nochmal irgendwo. Ich glaube, in meiner privaten Liga.
Ah, Woltemade war ja am vergangenen Wochenende trotz Startelf-Einsatz eher enttäuschend. Ne? Nur 39 Kickbase-Punkte hat er, glaube ich, gemacht. Genau. Gegen VfL Bochum in der Startelf. Da will man mehr haben.
So ist es. Naja, zum Glück nicht in der Creator-Liga, sehe ich gerade. Lass uns nochmal zurück auf Führich und auf Stuttgart zu sprechen kommen. Das wird, glaube ich, tatsächlich wieder, obwohl es in Bremen ist, das wird ein Spieltag der sehr zahlreichen Tore, speziell in diesem Matchup. Ich habe da ein ganz gutes Gefühl, dass da sehr viele Tore passieren werden. Auf beiden Seiten aber.
Das wird so wie jetzt Hoffenheim,
ne? Irgendwie so ein 3-2 oder so ein 4-3. Geiles Spiel.
Das kann wirklich, wirklich gut sein, dass das so ein offener Schlagabtausch wird. Bremen ja eher in dieser Saison auswärts stärker.
Genau.
Und nicht so zu Hause. Deswegen sind wir auch darauf gekommen, dass Bremen zu Hause gegen Stuttgart ist dann schon auch eher mal ein Mismatch und dass Stuttgart das machen wird. Ich glaube, dass Stuttgart auch ordentliches Rohpunktepotenzial hat. Gerade so die Zentrale um Stiller, der wahrscheinlich zurückkommen wird in die Startelf und Karazor. Ich glaube, die können da ganz gut Rohpunkte sammeln. Auch Mio vielleicht. Jetzt wieder eine Position weiter vorne. Kann auch punktetechnisch, glaube ich, nur davon profitieren. Mhm. Doch, da habe ich auf jeden Fall die Fantasie, dass Stuttgart da ganz gut aussehen wird. Leider. Also ich hoffe mir natürlich, dass es nicht so ein schöner Nachmittag wird für Stuttgart, aber wir müssen ja hier so ein bisschen Kickbase-Neutralität wahren und von daher muss ich da schon auch die Empfehlung aussprechen, dass man auf Stuttgarter gehen sollte.
Also geht Stuttgart auf eine Viererkette dann oder wie machen die das? Milo jetzt einmal davor rückt?
Ich denke mal, ja, ne? Die werden 4-2-3-1 spielen, oder?
Ja. Ja. Zumindest sieht es aktuell so aus, ne? Je nachdem, was mit Sergio ist, ne?
Ja. Ja, das ist so die Frage. Kriegt Sergio direkt wieder seinen Startelf-Einsatz? Ich meine, die Leistung jetzt gegen Bochum würde dafür sprechen. Aber ja, Stiller wird auf jeden Fall zurückkommen und dann muss man halt irgendwie gucken, ne? Bringst du nochmal einen Woltemade oder vielleicht auch einen Justin Deal, der nach seiner Einwechslung das 2-0 gegen Bochum gemacht hat. Und dann würdest du halt Wagnermann wieder auf die Rechtsverteidigerposition ziehen. Alles so ein paar Fragezeichen, aber ich glaube, ich würde einfach mal alles reinwerfen und gucken, was wird.
Okay. Hast du irgendjemanden, den du in den Vordergrund drücken möchtest? Neben Stiller und Führig? Ich glaube, das sind so die, ne?
Karazor. Ja, Stiller, Führig, Mio, von dem erhoffe ich mir ein paar mehr Punkte. Der hat ja gegen Bochum nur 85 oder 86 gemacht. Da war ich ein bisschen enttäuscht. Den besitze ich ja in der Creator-Liga. Da erhoffe ich mir schon dann auch gegen Bremen, dass da ein grüner Balken bei rumkommt. Das wäre schon ganz nett.
Ergebnis?
Ja, nee. Ich sag 2-4 für Stuttgart.
Ja, geil.
Ich hatte nämlich auch in meinem linken Ei, das wird so ein Torspektakel.
Dann bin ich das rechte Ei und sage ein 3-4.
Geil.
Also aus Stuttgarter Sicht 4-3. Auf Platz 1. Oh, da haben wir lange diskutiert, ne, in der Vorbereitung zu diesem Podcast. Haben wir die Leverkusener in Berlin. Und die Köpenicker sind ja wahrlich nicht diejenigen, die Torfestivals zulassen. Es sei denn, es passiert jetzt mal irgendwie, was weiß ich, ein Schickabenteuer wieder. Aber warum haben wir sie auf Platz 1 gewählt, die Leverkusener?
Ich glaube nicht, ne? Also Union ist eine gute Defensivmannschaft, das heißt, die werden wahrscheinlich nicht allzu viel zulassen, auch nicht gegen Bayer Leverkusen.
Ja.
Das heißt, ich glaube, dass Leverkusen nicht unbedingt die Punkte holen wird über eigene geschossene Tore, sondern ich sehe da irgendwie einen 2-0-Sieg. Also ich glaube, dass Union keins machen wird und somit würden ja viele Spieler bei Bayer Leverkusen vom 2-0-Bonus profitieren, der ja schon auch je nach Mannschaftsteil sehr ordentlich ausfallen kann. Und deswegen kann ich mir da sehr gut vorstellen, dass Leverkusen von den Teampunkten her sehr weit vorne landen wird und somit dann auch irgendwie ein klares Go-To-Team Number One ist.
Absolut. Palacios wieder, Chaka, solche Raketen, die halt ne, Bälle nach vorne bringen und die Pässe in die gegnerische Hälfte ballern bis zum geht nicht mehr. Ballbesitz bis zum geht nicht mehr für die Leverkusener gegen Berlin. Und das, da bin ich schon bei dir. Das wird ein Rohpunkte-Monsterspiel der Leverkusener.
Ja, genau, das sehe ich halt auch, weil Union wird wahrscheinlich mit zwei Ketten sehr, sehr tief stehen und tief verteidigen. Und da werden, glaube ich, auch die Innenverteidiger von Leverkusen bis tief in die gegnerische Hälfte vorschieben und sich da auch die Pässe von links nach rechts schieben. Also ich glaube, da kann jeder irgendwie punktetechnisch von profitieren. Sollte sich Leverkusen Gegentor fangen und der 2-0-Bonus wegfallen, dann wäre es natürlich super ärgerlich. Aber Union muss erstmal ein Tor machen. Und in der Offensive sind sie wirklich sehr dünn besetzt. Da gibt es keinen, der da irgendwie super gefährlich ist oder für Tore steht. Und von daher ja, glaube ich schon, dass Union keins machen wird. Und dann haben wir ordentlich Spaß mit unseren Leverkusenern.
Lass uns mal ganz kurz, wenn wir in dem Kontext Leverkusen stehen, das würde ich jetzt gerne nochmal auf den Schirm holen, da habe ich ganz viele Nachrichten bekommen, über Frimpong sprechen. Was mache ich mit dem? Verkaufen? Durchschnitt letzte Saison, glaube 120 Punkte, 123 Punkte, irgendwie so um den Dreh. Jetzt hat er irgendwie knapp über 60 Punkte im Schnitt und kostet 27.
126 hat er letzte Saison im Schnitt gemacht.
Ja. Jetzt hat er 60 Punkte, glaube ich, im Schnitt. 63 sehe ich gerade, genau.
Genau, hat genau die Hälfte.
Ja, genau die Hälfte. Und kostet 27 Millionen. Digga, was mit dem?
Also als Frimpong-Besitzer würde ich mir verarscht vorkommen.
Ja, aber hallo.
Also das ist ja wirklich...
Hätte mir jetzt noch gefehlt, dass ich den im Team habe. Dann hätte ich es mir erklären können.
Also was, das ist ja bodenlos, was der da hinlegt. Ja, also für den Marktwert, für den Overpay, der auch wahrscheinlich gezahlt wurde in einigen Ligen im Sommer,
klar,
ist das ja wirklich super enttäuschend. Das geht ja gar nicht.
Genau, wenn du mal siehst, was auf der anderen Seite bei Grimaldo passiert, ne?
Ja.
Kostet natürlich auch deutlich mehr, ist klar, aber die Position ist ja nur halt, ne, spiegelverkehrt. Eine ähnliche.
Klar,
wie sie aber ausgelegt wird, ist dann wieder eine andere Sache. Ne? Torgefälligkeit gleich null.
Ja, genau, Torgefälligkeit gleich null. Es kommen wenig Scorer bei rum. Bei dem 1:1 in Bochum am 10. Spieltag vor der Länderspielpause hat er 89 Minuten gespielt und 35 Punkte gemacht. Also das ist ja super enttäuschend. Davor beim 0:0 gegen Stuttgart 40 Punkte gemacht. Also mit zu null Bonus 40 Punkte gemacht in 87 Minuten. Also das ist ja, also nee, Frimpong, der ist es nicht. Klar, wenn man jetzt auf die Matchups noch guckt, die bis zur Winterpause warten, dann hat man da ja irgendwo die Fantasie, ja, vielleicht ist da irgendein Frimpong-Game auch dabei, wo er dann wirklich mal einen grünen Balken liefert, rasiert, vielleicht auch mal zwei Scorer in einem Spiel liefert. Das kann natürlich passieren. Ist bei der Qualität des Spielers ist das immer gegeben, dass er auch mal ausrasten kann. Aber ich glaube, da würde ich wahrscheinlich auch versuchen, vielleicht auch mit Blick auf die kommenden Matchups, den schmackhaft zu machen und anderen Managern irgendwie anzudrehen und da einen Trade einzufädeln, dass ich mir irgendwie einen Stiller oder einen Mio oder einen Dimirovic oder so an Land ziehe. Die hätte ich irgendwie lieber jetzt noch für die verbleibende Hinrunde als einen Frimpong.
Was ist dein Ergebnis?
Ich sag 2:0 Leverkusen.
Ja, ich glaube, ein Türchen wird fallen, Leverkusen wird gewinnen, 1:0.
Ja, also wir sagen, beides wird ungemütlich, knapp und
genau,
zu 0.
Aber trotzdem ein geiles Kickbase-Punkte-Monster-Rohpunkte-Spiel, ne, für die Leverkusener, ganz klar.
Ja.
Okay, sehr gut. Dann lass uns mal GoTo zum Abschluss bringen und jetzt kommen wir zur letzten Kategorie, dem Lieferservice und unseren neuen Ideen, die wir da haben. Let's go.
Lieferservice.
Ja, schieß mal los, Simon, bevor wir jetzt gleich in diesmal deine Spielerduelle einsteigen, die du für mich rausgesucht hast. Erzähl noch mal ein bisschen was wir jetzt Neues vorhaben in der Lieferservice-Kategorie.
Ja, wir haben uns mal zusammengesetzt, ein bisschen gebrainstormt, was man denn im Lieferservice euch Managern an die Hand geben kann mit Blick auf den kommenden Spieltag. Und nachdem ich euch ja jetzt im Boom und Bust Podcast montags immer auch ein paar Kaufempfehlungen mit an die Hand gebe für diese Woche mit Blick auch auf den kommenden Spieltag, lohnt sich das mittwochs, wenn die Episode rauskommt, auch eher weniger, weil man dann einfach nur noch wenig Zeit hat, um sich die Spieler auch einzupacken. Das lohnt sich nicht. Und dann haben wir halt überlegt, was könnte denn passen? Und da haben wir uns, sind wir zum Ergebnis gekommen, dass da vielleicht im Lieferservice so eine Start- und Sit-Option ganz sinnvoll wäre. Also, dass wir euch Spieler präsentieren, die wir eher nicht aufstellen würden am Spieltag, aber gleichzeitig auch ein paar Spieler empfehlen, die wir auf jeden Fall aufstellen würden. Und ja, solltet ihr einen dieser Spieler bei euch im Team haben, dann fühlt ihr euch entweder bestätigt darin, ihn auf jeden Fall aufzustellen, oder ihr könnt wirklich nochmal gucken, ob ihr nicht noch irgendwie einen günstigen Füller an Land zieht, um dann den einen oder anderen vielleicht auch draußen zu lassen, weil der nicht so viele Punkte verspricht. Und wir wollen natürlich, dass ihr das Maximum auch rausholt. Wenn wir reinstarten, Melo, bist du bereit?
Ja, aber hallo.
Dann soll ich mit den Sits oder mit den Starts anfangen?
Mach mal die Sits als erstes, denn die Starts sind ja spannend. Wen würden wir da in den Vordergrund drücken?
Okay, also ich kann so viel vorweg sagen. Es sind auf jeden Fall zwei sehr namhafte Spieler, die ich am kommenden Spieltag nicht aufstellen würde. Der eine spielt bei Borussia Dortmund, war in den vergangenen Wochen auf jeden Fall ein Lichtblick. Aber jetzt gegen den FC Bayern München habe ich so meine Zweifel an Maximilian Bayer, dass der gut performen wird.
Simon, wie kannst du nur?
Ja, es tut mir leid, aber ich glaube, dass das Bayern-Spiel kein gutes Matchup für Maxi Bayer ist. Der kommt ja über den Flügel bei Borussia Dortmund zum Einsatz. Und das ist eigentlich nicht seine Paradeposition, wenn man mal ehrlich ist. Eigentlich ist es so ein Stürmer, der in die Tiefe geschickt werden muss, der auch eher sich in der Zentralen wohlfühlt. Die Zentrale ist aber leider mit Guirassy blockiert. Das heißt, er muss über außen kommen. Und bei Borussia Dortmund spielst du halt über außen. Du kriegst den Ball von einem Verteidiger oder einem Mittelfeldspieler an der Auslinie zugepasst und musst dann auf eine Kette zudribbeln. Und das ist eigentlich nicht das, was Bayer so ausmacht. Er ist halt nicht der dribbelstarke Spieler. Er ist nicht der, der das 1-gegen-1 sucht, sondern er ist eigentlich der, der geschickt werden muss, der in der Box mit wenigen Kontakten den Abschluss sucht. Aber in diese Situation kommt er halt aufgrund seiner Positionierung sehr, sehr selten.
Genau. Und
dann hast du halt noch das schwerstmögliche Matchup gegen den FC Bayern. Der spielt dann wahrscheinlich auf der rechten Seite, muss sehr, sehr viel Defensivarbeit verrichten gegen den superschnellen Alphonso Davies. Und ich glaube, dass er eher mit Defensivaktionen beschäftigt sein wird, als irgendwelche Offensivakzente zu setzen. Und mein Gefühl sagt mir sogar, dass das eher in Minuspunkten enden wird. Und von daher, ihr müsst da irgendeine Alternative, glaube ich, an Land ziehen, wenn ihr Bayern-Besitzer seid, dass ihr irgendeine Möglichkeit habt, den draußen zu lassen.
Mhm.
Ja. Das gilt aber auch ehrlicherweise für einen Großteil der Dortmunder.
Ich wollte es gerade sagen, eigentlich im Grunde genommen kannst du gegen die Bayern eigentlich, dass du das mal sagen musst, ne? Das war mal ein Topspiel, ne?
Ja, in Dortmund sage ich auch, dass Dortmund schon Kickbase relevanter ist als in München. Weil sie in den letzten Jahren zu Hause gegen Bayern schon auch immer mal ganz gut aussahen. Aber so wie Bayern drauf ist jetzt unter Kompanie, so wie sie Fußball spielen, sehe ich da schon die klare Upside bei Bayern. Wenngleich Dortmund natürlich bislang jedes Heimspiel auch gewonnen hat, ne? Also die werden sicherlich auch von der gelben Wand getragen werden. Aber ich kann ein eigenes Beispiel auch nennen. Ich habe mir jetzt gestern Rami Benzebaini in meiner Mainliga gekauft und kann es mir leisten, den auf der Bank zu parken jetzt fürs Bayern-Spiel. Und das werde ich auch tun. Sondern ich habe mir den eigentlich nur eingekauft für die Spiele danach und nicht jetzt für das Bayern-Spiel. Und ich glaube, in die Richtung sollte es bei vielen Dortmundern da draußen gehen. Ja.
Genau. Also ich würde es auch vermeiden wollen, ja, egal wen bei den Dortmundern aufzustellen.
Wenn es so halt Schlotti irgendeine Möglichkeit
irgendwie
gibt,
für eine rote Karte gut, hundertprozentig, dann macht sein Bruder gleich, pass auf. Anton, genau das Gleiche. Das sind halt solche Kandidaten, die in so einem Spiel ganz schnell mal so eine rote Karte mitnehmen.
Ja, ich glaube, ich komme in der Creator-Liga nicht drum herum, meine beiden Dortmunder aufzustellen. Das sind einmal Anton und einmal Riason.
Mach das. Ja, ich drück dir die Daumen. Ich habe irgendwas im Gefühl.
Krieg da keinen Ersatz mehr an Land. Dafür habe ich auch kaum noch Budget, leider. Ja.
So, und kein gutes Gefühl haben wir auch bei
Benjamin Šeško. Ja, ja, also an dem verzweifelt man jede Woche aufs Neue. Das ist wirklich, der bereitet einem nur noch Kummer und Kopfschmerzen. Jetzt gegen Hoffenheim haben sie gespielt. Trotz 3 eigener geschossener Tore, -7, der war an keinem Tor direkt beteiligt. Der steht fast in jedem Spiel in der Startelf und macht nie mehr als 30 Punkte oder so. Boah, das tut mir echt leid für die Manager, die all ihre Hoffnungen in Šeško gesetzt haben. Harter Tobak, aber ich glaube auch, dass er am Wochenende auch vielleicht rausrotieren könnte gegen Wolfsburg.
Ja.
Da gibt es den einen oder anderen, den man vielleicht da reinwerfen kann an Roses Stelle. Muss man mal gucken, aber selbst wenn er spielt, punktet er ja nicht. Also auch da, vielleicht solltet ihr wirklich jetzt ernsthaft einen Trade anstreben, den noch irgendwie loswerden vor der Winterpause. Euch irgendwas Sicheres, was Punkte bringt, an Land ziehen. Oder ihn jetzt irgendwie auf der Bank parken und dann irgendeinen günstigen Füller reinwerfen. So ein Sergio, so ein Mats Pedersen, der auf der Linksverteidigerposition spielen wird für Augsburg. Sowas irgendwie und dann Šeško parken.
Kleine Anekdote dazu, ne? Es gibt ein geiles Interview von André Albers, das ist der Host von Stammplatz-Podcast, ne? Und Phrasenmäher, ne? Der ist ja auch bei der Sportbild, ne? Und da Journalist. Der ist übrigens auch bald Gast in unserem Podcast, Simon, ne? Können wir auch schon mal announcen, ne?
Dann da freue ich mich schon drauf.
Das wird geil, ne? Mit ihm dann mal über Kickbase zu zocken. Das ist auch richtig Kickbase-verrückt, ja? Und genau in diesem Kontext hat er nämlich ein Interview mit David Raum geführt. David Raum und er haben dann quasi in diesem Format, ja, wo der André auch Host ist, haben sich ein kleines Team zusammengestellt und über Kickbase geschnackt. Und unter anderem hat David Raum da nämlich erwähnt, dass er sowas von in Šeško believed, das wird einer der, in dem Kontext so ungefähr hat das auch genannt, es wird einer der Zocker in den nächsten Jahren in der Bundesliga. Ja, und er würde alles dafür tun, um ihn da so zu supporten, weil er einfach auch eine Granate wäre. Und er ist ja auch sehr, sehr nah dran an dem ganzen Thema. Ne? Nur, ja, bringt es uns nichts im Moment. Zumindest jetzt für die nächsten Spiele. Ich beliebe immer noch in diesen Typen, weil er ist einfach Šeško, Alter. Was der gezeigt hat in der letzten Saison, ja, das waren ja auch schon mal die ersten Ansätze. Wer weiß, wenn der.
Aber da muss ich einhaken, Melo.
Ja.
Der hatte ja auch wirklich in der Hinrunde vergangene Saison arge Probleme.
Ah, ja,
dann kam er ja auch irgendwie gar nicht in Tritt. Ja. Und in der Rückrunde war der beste Kickbase-Stürmer gefühlt.
Ne? Ja.
Da hat er, glaube ich, 11 Tore in der Rückrunde gemacht oder so. Da war der richtig on fire. Und vielleicht haben wir in Šeško, auch das habe ich im gestrigen Boom und Bust-Podcast schon erwähnt, vielleicht haben wir da den nächsten Rückrunden-Kramaric, dass Šeško wirklich ein Spieler ist, der nur in der Rückrunde funktioniert.
Darauf will ich hinaus. Mal sehen. Ja, also ich würde ihn jetzt nicht ganz abschreiben, wenn du dir das leisten kannst, ihn da jetzt noch mit durchzuschleppen. Ich würde mir wünschen, im Team statt Openda. Ne? Vielleicht mache ich da jetzt mal so ein bisschen Werbung dafür. Mal sehen. Wer hat denn eigentlich bei uns? Du nicht, ne?
Šeško hat, glaube ich, Kies. Kickbase Kies. Der hat ihn doch vor der Saison gegen Gerassi getauscht.
Genau,
beziehungsweise, Pöti und Kies haben Gerassi und Šeško Tausch gemacht, weil Gerassi ja noch verletzt war.
Ja, genau. Alles wieder diese komischen Homebook-Deals da. Naja, okay. Auf jeden Fall definitiv Sid jetzt bei dem nächsten Spieltag. Bin ich bei dir. Der braucht jetzt erstmal einen klaren Kopf.
Okay, kommen wir zu den Starts.
Tada!
Ja, zwei heiße Kickbase-Eisen nach dem letzten Spieltag. Und der erste ist Adam Lozic. Überraschender Startelf unter dem neuen Trainer und direkt volle Breitseite zurückgezahlt mit zwei geilen Toren gegen Leipzig.
Ja. Ja.
Es geht gegen Mainz. Ich glaube, wir müssen. Kickbase ist einfach auch ein Managerspiel. Man muss mit den Wellen mitschwimmen.
Ja.
Und genau. Lozic, der löst gerade einen kompletten Tsunami aus und da müssen wir rauf.
Ja, ich gucke schon mal gerade hier. Den will ich haben, ey. Aber ich kriege ihn einfach nicht. Aber zum Glück habe ich ihn, ich darf nochmal erwähnen, zum Glück habe ich ihn bei Sorare, auch noch in Rare. Ey, den habe ich mir damals mal irgendwann schon geschossen, als er zu Hoffenheim gewechselt ist. Und den habe ich durchgezogen. Komplett.
Sehr gut. Ja, ich bin ja auch jetzt
würde ich
ein
auch
bisschen in Sorare eingestiegen.
Mhm.
Und gehe da eher mal auf die Limited-Karten. Weil mir die Rare-Karten dann noch zu teuer sind.
Oh, ich schwör's dir, Lozic ist noch da.
Aber ich hab Lozic nicht bei Sorare. Ich bin in den vergangenen Wochen, Melo, auf Stuttgarter in Sorare gegangen.
Ja, hab ich gesehen, sehr gut. Gute Wahl. Ja, Lozic, auf jeden Fall aufstellen. Der wird nochmal rasieren. Mindestens zwei Hörchen, glaube ich, sind da drin. Ne? Der ist jetzt on fire.
Ja, das erhoffe ich mir auch.
Das
also,
Tsunami-Ding,
wenn ich den jetzt hier
das gefällt mir.
Wenn ich den jetzt als klaren Start deklariere, dann muss der auch liefern mit mindestens einem Tor, hoffentlich zwei.
Ja.
Das kann ich mir aber gut vorstellen, so wie der drauf ist, so wie die Hoffenheimer Offensive auch funktioniert. Ich meine, vier Tore gegen Leipzig, das mit Abstand stärkste Defensivteam, da musst du erstmal vier Tore schießen.
Aber hallo.
Also das spricht schon für sich.
Genau. Die Frage ist jetzt, ich habe es ja zu Beginn schon einmal gesagt, ne, wie werden sie jetzt auswärts dann agieren? Ja, das zu Hause ist ein bisschen was anderes als auswärts, klar. Und so auswärts stark waren sie bis jetzt ja auch nicht. Das müssen sie jetzt nochmal unter Beweis stellen, aber ich glaube dennoch, dass ein Lozic ganz klar gesetzt ist auf jeden Fall nach der Leistung und auf jeden Fall mindestens ein Törchen schießen wird.
Ja, würde ich mich auch so anschließen,
Der nächste Name?
Der zweite Name ist Mario Götze, der Siegtorschütze vom vergangenen Wochenende gegen Werder Bremen. Sollte auch seinen Startplatz am Wochenende in Heidenheim sicher haben. Und ich glaube einfach, dass ihm dieses Tor ganz gut tat und er weiterhin seine Aktion kriegen wird. Und einfach dann auch vielleicht wieder in so einen Spot kommt, wo er dann auch vielleicht sogar ein weiteres Tor erzielen kann.
Ja.
Wenn kein weiteres Tor, dann aber auf jeden Fall viele Rohpunkte auch. Ne?
Genau.
Ist ja auch einer, der sich dann immer fallen lässt und so.
Ja.
Genau. Jetzt noch unser Duell, Melo.
Ja, genau, zum Abschluss. Lass uns nochmal über das Duell sprechen. Oh. Jetzt bin ich mal gespannt.
Ey, ich weiß nicht, wen du hast. Ich hoffe, wir haben ungefähr das gleiche Marktwertniveau auch, weil ich bin echt mit einer teureren Variante gegangen.
Ja, ich diesmal auch, ganz klar. Ich diesmal auch. Und zwar, wenn ich mal darf, ja, mal beginnen darf. Mir hat die Leistung von Nusa sehr, sehr gut gefallen in dem Spiel. Ein Tor, eine Vorlage, glaube ich, ne? Hat er gemacht, ja? Wenn wir schon mal jetzt gerade bei dem Spiel da der Hoffenheimer sind, war er so trotz Niederlage mit 190 Punkten, ja, mit dem Tor und der Vorlage schon ein kleiner Lichtblick. Davor das Spiel gegen die Gladbacher bei dem 0:0, auch richtig starke 108 Punkte. Klar, zu null Bonus noch dazu gekriegt, aber nichtsdestotrotz mal so einen kleinen Hänger dazwischen gehabt gegen die Dortmunder bei der Niederlage, der ersten. Und dann durchweg fast alles grüne Balken, ne? Bis auf ein, zwei, drei solcher Dinger. Und ich glaube, dass er mit seiner Spielweise, mir gefällt einfach dieser inverse Lauf, dieser Typ Nusa, gefällt mir einfach an sich als Spielertyp, ja. Und gegen eine behäbige Wolfsburger Defensive hat er, glaube ich, schon eine ganz gute Chance, da nochmal so in diese Tiefenläufe da einzusteigen und da nochmal die Abwehr zu überrennen und dann nochmal so entweder so den quer zu legen oder selbst nochmal irgendwo ins lange Eck reinzuschieben. Habe ich ein ganz gutes Gefühl bei. Also so ein ähnliches Kaliber wie jetzt gegen die Hoffenheimer. Und auf dem Niveau sehe ich dann auch die Wolfsburger jetzt als Gegner. Und dann auch noch zu Hause. Das wird für mich mein absoluter Go-To-Guy sein. Und bei einem Marktwert von, was hat er jetzt aktuell, keine 25 Millionen, wird er definitiv nochmal so eine 200er-Bombe, sicherlich so um die 200er-Bombe, wird er da hinlegen. Plus, minus 10, 15 Punkte, sag ich mal.
Ja, stark. Ja, ich habe auch bei meinem Spieler so um die 200 Punkte predicted.
Ja?
ja, ich habe mich für den Rückkehrer und für die Rohpunktemaschine Angelos Stiller entschieden.
Oh!
In Bremen.
Ja, okay. Und das ging keine Bremer, absoluter, Alter.
Ja, muss ich leider machen.
Du stichst dir ins eigene Herz.
Ja, so ist das manchmal, ne, in meiner Position. Nee, aber der ist mein absoluter Go-To-Guy. Ich glaube, dass der gut zurückkommen wird, starten wird gegen Bremen und da, wie gesagt, seine Rohpunkte machen wird, über Standards auch seine Punkte sammeln wird. Mhm. Vielleicht auch mal einen Abschluss außer Distanz. Und je nach Ergebnis sollte der da sicherlich auch irgendwie auf seine 200 Punkte um den Dreh herum kommen. Finde ich aber geil. Werden wir natürlich, dieses Duell werden wir natürlich auch auf unserer Instagram-Seite punktelieferanten.podcast zur Abstimmung freigeben und mal gucken, wer dann nach Spieltag 12 in Führung liegt. Genau. Nach dem dritten Moment. Duell.
Haben wir es ja 1-1, ne? Haben wir ja gerade gesagt. Genau. Ja, bin ich mal gespannt. Sehr schön. Simon, es war mir eine große Ehre, mein Bester. Und für alle, na, danke, dass ihr bis hierhin zugehört habt. Gebt uns euer Feedback, gebt uns eure Kommentare. Wir beantworten alles. Ihr seht es ja auch bei Spotify, kommentieren wir immer fleißig eure Einreichungen. Ja, auch genauso über die entsprechenden Instagram und sozialen Kanäle in Gänze. Herzlich gerne, Leute. Also wir sind auch für Ideen, auch für Kritiken und so weiter und so fort. Raus damit. Und gerne auch eine kleine Bewertung da lassen bei Spotify, wenn ihr das wollt. Ja, freuen wir uns. Dafür machen wir das alles. Dankeschön.
Das war eine neue Folge der Punktelieferanten. Abonniert gerne diesen Podcast und folgt uns auf Instagram.